Danke fürs Vorlesen. Das ist eine sehr spezielle Geschichte aus dem Alten Testament und sie fängt eigentlich sehr dramatisch an und hört mit einem Happy End auf. Da kommt eine Frau zum Prophet Elisa und kräht wie am Spiess. Es klingt relativ harmlos in der Bibel, aber wenn man es genau anschaut, was der Vers 1 möchte sagen, dann sieht man, dass da eine riesige Dramatik dahinter ist. Im Vers 1 heißt es jetzt, und es schrie eine Frau, also es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetinjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Jeder, der das Geschrei hört, lässt alles fallen, will wissen, was da los ist und rechnet mit dem Schlimmsten. Die Frau ist total aus dem Häusli. Es geht um Leben und Tod, so tönt es wenigstens. Und dann sprudelt sie auf den Elisa, wo sie auf ihn zurennt und sagt, dass ihr Mann gestorben sei. Und er, der Elisa, wüsste ja, was für ein gottesfürchtiger Mensch ihr Mann gewesen sei. Dass der Mann von dieser Frau gestorben ist, das hat der Elisa auch gewusst. Weil das ist schon vor einiger Zeit passiert gewesen. Der Elisa hat auch über die Frau Bescheid gewusst. Ihr Mann war einer von seinen Prophetenjünger gewesen. Und von diesen Prophetenjüngern hat es eine ganze Schwette gegeben. Einmal ist von 50 solchen Jüngern gedreht, an einem anderen Ort von 100. Und einige von diesen Jüngern, die haben offenbar auch Frau und Kind gehabt. Zu selber Zeit hat es also eine ganze Schar von Männern gegeben, die sich für eine geistliche Laufbahn ausbilden lassen haben. Sie haben früher noch den Prophet Elia und jetzt sein Nachfolger, der Prophet Elisa, in allen ihren Aufgaben unterstützt. Die Prophetenjünger, die haben miteinander das Leben geteilt. Die haben am gleichen Ort gewohnt und haben miteinander gegessen. Aber ich vermute, dass sie ihre Frauen und ihre Kinder zu Hause gelassen haben. Dass die nicht auch noch in dieser Prophetenunterkunft zu Hause waren. Einer von diesen Prophetenjünger ist also gestorben und hat eine Witwe und zwei Söhne hinterlassen. Die Witwe, die wäre mit dem Tod von ihrem Mann sicher schon fertig geworden, wenn der Mann nicht auch noch Schulden gehabt hätte. Und die Schuld ist offenbar sehr, sehr gross gewesen. Es ist denkbar, dass der Mann hat müssen Geld aufnehmen, also Schulden machen, um überhaupt seine Familie durchzubringen. Er als Prophetenjünger hat ja wahrscheinlich für den Lebensunterhalt von seiner Familie nicht viel beitragen können. Der ihm das Geld gegeben hat, der Gläubiger, der ist jetzt nach dem Tod von dem Mann zu dieser Witwe gekommen, um das Geld eintreiben. Er hat darauf bestanden, dass das Geld, die ganze Schuld, jetzt auf der Stelle soll zurückgezahlt werden. Aber die Schuld, die war so gross gewesen, dass das gar nicht möglich war. Wo der Gläubiger gesehen hat, dass bei dieser Witwe nicht viel zu holen ist, hat er dieser Witwe die Söhne wegnehmen und sie zu Sklaven machen. Und da hat es dieser Frau total ausgehängt. Wenn der Gläubiger ihre beiden Söhne ihr hätte weggenommen, dann hätte das bedeutet, dass sie selber hätte müssen betteln gehen. Und ihre Söhne, das sind wahrscheinlich zwei Teenager gewesen, oder vielleicht sogar schon junge Männer, die hätten ihr Leben lang die Schuld vom Vater müssen als Sklaven abarbeiten, so versuchen zurückzuzahlen. Und die Frau ist darum völlig aufgelöst und definitiv am Ende gewesen. Sie hat nicht mehr gewusst, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Und in ihrem Schock ist sie darum zum Elisa gerannt und hat ihn um Hilfe angefleht. Nach dem Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, hätte so etwas eigentlich gar nicht vorkommen, weil kein Jude hat einen anderen Jude, der bankrott gegangen ist, zu seinem Sklaven machen. Das war vom Gesetz her verboten. Aber er durfte dann ein paar Jahre lang als eine Art Tagelöhner für sich arbeiten lassen. Aber nur bis zum nächsten Erlassjahr. Und jedes siebte Jahr war so ein Erlassjahr. Und darüber steht im 5. Mose, Kapitel 15, in den Vers 12 und 13. Ist schon da. Wenn sich ein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre dienen. Im siebten Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen. So ein Gläubiger hätte den, der ihm da dient hat, spätestens nach 6 Jahren müssen freilassen. Und zusätzlich hätte er noch das Nötigste mit auf den Weg geben, dass der überhaupt eine Chance hätte, sich jetzt eine neue Existenz aufzubauen. So hat eine Sozialversicherung von Gott ausgesehen, die er seinem Volk Israel verschrieben hat. Und an dem Teil des Gesetzes sehen wir, was für ein grosses Herz Gott für die Schwachen und Armen hat. Leider haben sich die wenigsten im Volk Israel an das Gesetz gehalten. Die meisten haben nur für sich selber zu ihrem Vorteil geschaut. Auch die Witwe hat den Gläubiger gut genug gekannt, dass sie gewusst hat, dass der sich nicht wird an das Gesetz halten. Für sie war ganz klar, dass ihre Söhne das Leben lang Sklaven sein müssten, dass der Gläubiger ihre Söhne nie mehr freilassen würde. Und sie selber, sie hat auch nicht wollen, bis ans Lebensende betteln gehen. Und darum hat sie sich ihrer Verzweiflung an Elisa gewendet und hat ihn um Hilfe angefleht. Die Frau, die hat sich zwar an Elisa gewendet, weil sie gewusst hat, das ist ein Gottesmann, sie hat gewusst, er hat einen ganz besonderen Draht zu Gott. Aber die Lösung von ihrem Problem hat sie nicht von Elisa erwartet, sondern ganz klar von Gott. Jetzt steht im Vers 2, Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Die Frage von Elisa, was er für sie tun könne, scheint einem ein bisschen unnötig, oder? Es war ja klar, was die Frau von Gott erwartet hat. Gott soll eingreifen und sie und ihre Söhne von dem Gläubigen retten. Und das ist er gegangen. Aber bevor die Frau etwas antworten konnte, hat Elisa schon weiter gefragt, ob sie nicht noch irgendetwas im Haus hätte, was ein bisschen wertvoll wäre. Und sie hat geantwortet, sie hätte rein gar nichts im Haus, außer ein Krug Öl. Abgesehen von dem Öl scheint die Witwe tatsächlich gar nichts Wertvolles zu haben. Es ist auch denkbar, dass der Gläubiger ihr schon alles weggenommen hat, was ein bisschen wertvoll war. Aber etwas Kleines hat sie doch eben noch im Haus gehabt. Ein Krügli Öl. Das war nicht gerade alle Welt, aber doch nicht ganz nichts. Die Ausleger von dieser Bibelstelle sind sich einig, Die Ausleger von der Bibelstelle sind sich einig, dass es kein normales Speiseöl oder kein Olivenöl war, sondern ein Öl, das fein duftet hat, weil es ganz spezielle Kräutchen drin hatte. Das war ein Luxusartikel, den man für Körperpflege gebraucht hat. Das Krügli Öl hat die Frau vor dem Gläubigen verstecken. Es war eigentlich ihre allerletzte Sicherheit. Und genau auf diese letzte Sicherheit hat sie jetzt Elisa abgegeben. Die hat genau gewusst, wenn ich das jetzt weggebe, dann habe ich wirklich rein gar nichts mehr. Der Prophet verlangt jetzt von dieser Frau, dass sie ihre allerletzte Sicherheit aufs Spiel setzen soll. Und damit ist sie jetzt gezwungen, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Wir in unserem Land sind ja wahrscheinlich die Weltmeister, wenn es darum geht, sich abzusichern. Wenn ich in die Ferien gehe, dann nehme ich neben dem Bargeld meine Maestro-Card mit und als Absicherung noch meine Mastercard, falls die erste Kreditkarte versagen würde. Wir Schweizer, wir können uns auch gegen alles Mögliche versichern. Der Gipfel finde ich, dass wir uns sogar gegen den Bonusverlust von der Autoversicherung können versichern lassen. Das heisst, damit kann man verhindern, dass man den Bonus verliert, falls man einen Autounfall verursacht. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch einen Bauer, der keine Hagelversicherung abgeschlossen hat, weil er sagt sich, es langt, ich habe so viel Gottvertrauen, dass ich einfach zu Gott bete, dass er meine Felder vor dem Hagel verschont. Und soviel ich weiß, ist er damit gut gefahren. Er hat so viel Gottvertrauen. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir in unserem Land ein paar wichtige obligatorische Versicherungen haben. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt genug Gottvertrauen hätte, dass ich keine Kranken-, kein Auto- und keine Gebäudeversicherung abschliessen würde, wenn das freiwillig wäre. Und vielleicht wäre das auch fahrlässig. Was Sicherheit in unserem Leben anbelangt, haben wir es in der Schweiz wirklich sehr komfortabel. Ich frage mich nur, ob die vermeintliche Sicherheit nicht auf Kosten vom Gottvertrauen geht. Diese Sicherheit hat die Witwe nicht gehabt, die zu Elisa gekommen ist. Und Elisa verlangt jetzt von ihr, dass sie ihre allerletzte Sicherheit aufs Spiel setzen soll. Das Ölkrügli. Ich lese Vers 3 und 4. Ja. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Der Elisa fordert die Frau auf, sie soll zu ihren Nachbarinnen gehen und leere Gefäße auslehnen. Er hat ihr noch den Tipp gegeben, sie soll aber ja genug holen. Und dann soll sie sich mit ihren Söhnen ins Haus zurückziehen und die Türe hinter sich zumachen. Und anschliessend soll sie dann ihr Öl vom Ölkrügli in die Gefäße umleeren. Und die gefüllten Gefäße soll sie auf die Seite stellen. Ganz klare Anweisungen. Wir kennen die Geschichte und wir wissen darum, dass es in dem Fall so funktioniert hat. Das Öl aus dem Ölkrug hat nicht mehr aufhören, bis alle Gefäße voll sind. Ein Wunder von Gott, das man nicht erklären kann. Aber mal ehrlich. Nehmen wir doch mal an, wir kommen in Geldschwierigkeiten und müssen aufs Sozialamt. Was würden wir echt von dem Sozialarbeiter denken, wenn der von uns Gleichungen würde verlangen wie der Elisa von dieser Witwe? Wenn der Sozialarbeiter würde sagen, wir sollen zu unseren Nachbarn gehen, leere Gefäße auslehnen und dann unser teuerste Parfüm in die Gefäße ausleeren. Ich glaube, ich hätte Hemmungen, zu den Nachbarn zu gehen und leere Flaschen, Schüsseln und Krüge zu verlangen. Ich will mich ja nicht blamieren. Was würden denn die Nachbarn sagen, wenn ich, oder was würde ich den Nachbarn sagen, wenn sie mich würden fragen, für was ich die Gefäße brauche? Die würden mich ja als Spinner anschauen, wenn ihnen würde sagen, was ich mit diesen Gefäßen im Sinn hätte. Also ich glaube, ich würde eher zum Vorgesetzten von dem Sozialarbeiter gehen und ein Gespräch verlangen und würden dann mitteilen, dass sein Mitarbeiter offensichtlich einen Flick gehabt hat. Ich will jetzt auch niemandem den Rat geben, er soll es doch einfach mal ausprobieren. Er soll jetzt mal heimgehen und einfach Flüssigkeit in andere Gefäße umleeren und dann mal schauen, was da passiert. Ich bin fast sicher, dass es nicht funktionieren würde. Und zwar, weil Gott keine unnötigen Wunder tut. Und weil wir Gott auch nicht sollen versuchen. Aber das heisst nicht, dass Gott nicht jederzeit so ein Wunder könnte machen. Der Beweis, dass er es kann, steht da in unserem Predigtext. Die Situation, in der die Witwe drinsteckt, ist ganz eine andere. Sie ist in einer totalen Notlage. Sie hat kein Sozialamt, wo sie vor dem Betteln und vor dem Hungertod bewahrt. Sie als Frau kann sich gegen den unverschämten Gläubiger nicht wehren. Sie ist darauf angewiesen, dass Gott jetzt hilft. Sie weiß ganz genau, wenn Gott jetzt da nicht eingreift, dann bin ich verloren. Offensichtlich hat die Frau aber auch grosses Vertrauen gehabt in Gott. Durch ihren Mann hat sie von diesen Wundern gehört, die Gott durch die Gottesmannen, den Elia und den Elisa, schon gemacht hat. Wie der Elia betet hat und wie es nach 3,5 Jahren lang kein Tropfen mehr geregnet hat. Und wie es erst wieder geregnet hat, wo der Elia sich im Gebet dafür eingesetzt hat. Oder wie Gott durch den Elisa eine ganze Armee blind gemacht hat. Oder wenn er eine vergiftete Quelle in Trinkwasser verwandelt hat. Und viele andere Wunder noch mehr. In ihrer bedrohlichen Situation war die Frau darum zu allem bereit gewesen und sie hat es genau so gemacht, wie der Elisa ihr das gesagt hat. Ich lese Vers 5 und 6. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da stand das Öl. Sie ging hin und tat so, steht da. Das heisst, dass sich die Frau im Voraus keine Gedanken gemacht hat darüber, was echt ihre Nachbarn über sie könnten denken. Und wenn wir aufs Ende dieser Geschichte schauen, dann sehen wir, dass die Frau einfach ein riesengroßes Vertrauen hat in Gott. Und darum hat sie auch grosse Erwartungen gehabt an Gott. Wenn sie Zweifel gehabt hätte, dass Gott ihr könnte helfen, dann hätte sie für sich gedacht, ich habe ja selber noch genug Gefäße, Schüsseln, Flaschen und Krüge. Ich bin doch gar nicht angewiesen auf die leeren Gefäße der Nachbarn. Sie hätte gedacht, sie brauche die Gefäße gar nicht. Nein, die Witwe hat gross gedacht von Gott und hat bewiesen, dass sie ihm vertraut und Gott hat das belohnt. Die Frau hat bei allen Nachbarinnen leere Gefäße geholt, ist heimgegangen und hat sich mit ihren Söhnen zu Hause eingeschlossen. Und dann ist sie ans Werk gegangen und hat ihr kostbares Ölfläschchen aufgetan und hat angefangen, das Öl in die Gefäße umzuleeren. Was muss das für ein spannender Moment gewesen sein, wo sie angefangen hat, das Ölfläschchen, die Gefäße einzuleeren. Und wo sie dann gemerkt hat, dass ihr kleines Ölfläschchen einfach nicht leer werden will. Das war ein unglaublicher Moment gewesen. Sie hat einen Krug um den anderen, Dutzende von Schüsseln und Flaschen aufgefüllt, dass ihre Söhne kaum nachgekommen sind, mit Gefäßen angegeben. Das muss für die drei gewesen sein, wie ein Traum. Aber ein Traum, der sich nicht in die Luft aufgelöst hat. Das, was sie da erlebt haben, war sehr real gewesen. Erst, als das letzte Gefäß voll war, hat auch das Ölfläschchen aufgehört zu fliessen. Es war leer gewesen. Das Öl weist in der Bibel meistens auf den Heiligen Geist hin. Und wenn wir auf die Geschichte schauen, dann sieht das fast so aus, wie wenn die Frau hätte dürfen mit dem Heiligen Geist experimentieren. Sie hat anschaulich demonstriert bekommen, dass dem Heiligen Geist keine Grenzen gesetzt sind. Was das Wirken vom Heiligen Geist begrenzt hat, ist allein der Glaube und das Vertrauen von dieser Frau gewesen. Wenn sie jetzt ohne grosse Erwartungen einfach ausgeführt hätte, was Elias ihr gesagt hätte, dann hätte sie nur wenig oder gar kein Gefäß bei den Nachbarinnen geholt, dann hätte sie am Schluss aber auch nicht genug Öl gehabt, um ihre Probleme zu lösen. Dann wäre der Ölfluss dann schnell fertig gewesen. Und dann hätte sie ihrem Gläubiger die Schuld nicht können zurückzahlen. Aber weil die Frau grosse Erwartungen gehabt hat an Gott und ihm vertraut hat, hat sie unglaublich viel Öl bekommen, so viel Öl, dass sie dem Öl praktisch hätte können baden. Wie viel trauen wir am Heiligen Geist zu? Glauben wir wirklich, dass Gott durch das Wirken vom Heiligen Geist auch heute noch genau so in unser Leben könnte eingreifen, wie zum Beispiel auch zur Zeit, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat. So, wenn wir sie in den Evangelien können nachlesen können. Könnte es sein, dass wir wegen unserem kleinen Glauben das Wirken vom Heiligen Geist so selten können erleben können? Wenn es um den Glauben geht, können wir von dieser Witwe sehr viel lernen. Dass die Geschichte mit einem Happy End zu Ende gegangen ist, das lesen wir im Vers 7. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Die Witwe hat auf dem Erd so viel Öl können verkaufen, dass sie ihre ganze Schuld am Gläubigen können zurückzahlen. Und vom restlichen Geld haben sie und ihre Söhne bequem können leben. Es ist eine geniale Geschichte, ein grossartiges Wunder, das Gott da hat. Wenn er nicht eingegriffen hätte, dann wäre es aber ganz böse rausgekommen mit dieser Frau und ihren Söhnen. Dann wären alle drei dem unbarmherzigen Gläubiger einfach ausgeliefert gewesen. Das wäre dann so geblieben, bis das Lebensende. Das erinnert uns doch an die Situation, wo wir Menschen alle drinstecken. Ob uns das jetzt passt oder nicht. Wir alle sind in eine Welt eingeboren worden, wo am Fürst von dieser Welt untergeordnet ist. Und gemäss der Bibel ist der Fürst von der Welt der Teufel. Das ist so, seit Adam und Eva im Sündenfall gegen Gott entschieden haben. Sie haben am Teufel in der Gestalt von der Schlange mehr vertraut als Gott und haben sich dazu überreden lassen, eine Frucht vom verbotenen Baum zu essen. Und in dem Moment haben wir Menschen die direkte Beziehung zu Gott verloren, die Adam und Eva bis dahin noch hatten. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen eine Art Sklaven vom Teufel. Man könnte sagen, Sklaven von der Sünde. Seit der Mensch die direkte Beziehung zu Gott verloren hat, ist er nicht mehr fähig, sündlos zu leben. Im Römerbrief 3, Vers 23 steht, ich lese es nach der guten Nachricht. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Wir haben eine Herrlichkeit verloren, steht da. Die Sünde hat uns Menschen so entstellt, dass wir gar nicht mehr zu Gott passen. Dabei hat Gott den Menschen so perfekt und herrlich geschaffen gehabt, in seinem Ebenbild. Diese Herrlichkeit ist durch den Sündenfall verloren gegangen, dass kein Mensch im Reich von Gott etwas zu suchen hat. Wegen dieser Herrlichkeit, die uns abhanden gekommen ist, bleiben wir Gott etwas schuldig. Und darum gehören wir ins Reich vom Teufel. So schrecklich das tönt. Er ist unser Gläubiger, der Anspruch hat auf unser Leben. Wir sind von Geburt an seine Sklaven. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte und nicht seinen Sohn als Erlöser auf die Erde geschickt hätte, dann wären wir auf ewige Zeiten dem Teufel ausgeliefert. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns aus dieser Sklaverei vom Teufel befreit. Wer einsieht, dass er schuldig ist vor Gott, das bereut und die Erlösung durch Jesus Christus im Glauben annimmt, der wird aus dieser Sklaverei vom Teufel befreit. Dann vergibt Gott ihm alle Schuld und Gott schenkt ihm das ewige Leben. Und gleichzeitig kommt er die Herrlichkeit von Gott wieder zurück über. Gehen wir wieder zurück zu der Geschichte mit dem Ölkrug. Jetzt mal ganz ehrlich. Was haltet ihr von dem Wunder, das wir hier nachlesen in dieser Geschichte? Können wir mit allem Ernst glauben, dass die Geschichte, was vor 2800 Jahren passiert ist, genau so abgelaufen ist, wie es da steht? Oder ist das eher eine Geschichte, wo man so ein bisschen im übertreiten Sinn sollte verstehen? Mehr so symbolisch. Trauen wir es Gott zu, dass er genau so, wie es da steht, dieser Witwe geholfen hat? Ist nicht ein bisschen sehr naiv, wenn wir diese Geschichte jetzt wortwörtlich nehmen? Nein, das hat mit Naivität gar nichts zu tun, sondern vielmehr mit dem Glauben. Was hat denn Jesus vor 2000 Jahren gemacht, als er mit 5 Brot und 2 Fisch 5000 Männer dazu nach ihren Frauen und Kindern zu essen gegeben hat, bis niemand mehr Hunger hatte? Kurze Zeit später hat er mit 7 Brot 4000 Mann und ihre Familie versorgt, bis niemand mehr Hunger hatte, bis alle genug hatten. Ein anderes Mal hat er hunderte von Liter Wasser in einen Spitzenwein verwandelt gehabt. Mit diesen und vielen anderen Wundern hat Jesus bewiesen, dass er selber Gott ist. Der, der unsere Welt geschaffen hat, der hat so viel Schöpferkraft, dass er aus wenig viel machen kann. Oder dass er sogar aus nichts einfach etwas kann ins Leben rufen. Ich vermute, dass wir unserer rationalen Welt, wo wir uns gewöhnt sind, alles mit unserem Verstand wollen zu lösen, dass wir ganzen Haufen Wunder von Gott verpassen, weil wir es gar nicht von ihm erwarten und weil wir es ihm gar nicht zutrauen. Nein, die Geschichte von dieser Ölvermehrung können wir wortwörtlich nehmen. So gross und allmächtig ist unser Gott. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Nachbarn von dieser Witwe. Es ist schon möglich, dass sich die Nachbarn schon ein bisschen gewundert haben über die Frau, wo sie der ganzen Nachbarschaft leere Gefäße zusammengesammelt hat. Auch weil sie vermutlich eh noch ein bisschen kurz abgebunden war und nicht gerade allen erzählt hat, was sie da damit im Sinn hat. Aber wie haben die Nachbarn sich gewundert, wo die ganze Geschichte vorbei war? Wo sie erfahren haben, was die Frau mit ihren Söhnen erlebt hat. Was für ein spektakuläres Wunder Gott ihnen da hat. Der Elisa hat dieser Frau zwar gesagt, sie soll die Türen zutun, wenn sie sich an die Arbeit mache. Er hat nicht wollen, dass die Ölvermehrung zu einem öffentlichen Spektakel wird. Das heisst aber nicht, dass das spektakuläre Wunder hätte sollen geheim bleiben. Die Frau und ihre Söhne sind zu Zeugen geworden, die auf den allmächtigen Gott hingewiesen haben. Und schliesslich haben wir es heute ja auch in der Bibel. Das macht Gott gross. Und da sind die Frau und die 2 Söhne beteiligt daran. Gott will ja auch uns zu Zeugen machen, wenn er jetzt durch grosse oder kleine Wunder in unser Leben eingreift. Und das ist schon etwas, was ich mir wünsche, nämlich, dass ich meine Nachbarn könnte Gewunderung machen auf meinen Glauben. Nicht mit vielen theoretischen Worten, sondern durch meine Erlebnisse, die ich mit Gott mache und wo meine Nachbarn sollen so am Rand mitbekommen. Gern wäre ich ein Zeuge für Jesus, dass meine Nachbarn würden anfangen, sich immer mehr zu interessieren für den Glauben. Interessant finde ich auch eben die vielen leeren Gefäße, die in dieser Geschichte vorkommen. Aus dem Fantasyfilm Avatar stammt das folgende Zitat. Da sagt eine von der Hauptfiguren in dem Film: Es ist nicht leicht, ein Gefäß zu füllen, das bereits voll ist. Das ist ziemlich einleuchtend. Wenn wir eine Flasche füllen wollen mit Öl, Wasser oder Wein oder mit was auch immer, ist es schon ein Vorteil, wenn die Flasche leer und sauber ist. In der Bibel werden auch wir Menschen mit solchen leeren Gefäßen verglichen. Im 2. Timotheus 2,21 steht so, wie es in der Neuen Genfer Übersetzung steht: Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausherrn, nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt. Wer ein Kind von Gott wird, indem er Jesus als Erlöser und Herr ins Leben aufnimmt, der wird gereinigt von all seinen Sünden. Auch vor dem schändlichen Umgang mit den falschen Leuten, vor jedem Schrott und Schlamm, wo sich in so einem Menschenleben ansammelt. Jesus macht uns zu leeren, sauberen Gefäßen, wo Gott neu auffüllen kann. Er macht uns zu neuen Kreaturen, wie das in der Bibel versprochen wird. Unterschätzen wir einfach das Potenzial nicht, das in jedem Menschen steckt. Gott gibt jedem Menschen Begabungen, die bei vielen leider unentdeckt schlummern. Wenn wir es zulassen, dass Gott unsere Begabungen kann vermehren, fördern, wie er das Öl bei der Witwe vermehrt hat, dann kann sehr Grosses daraus entstehen. Wir selber müssen uns nicht einmal allzu viel Gedanken machen, wie wir jetzt unsere Begabungen für Gott einsetzen können. Wir sollen uns einfach als Gefäß Gott zur Verfügung stellen. Er macht einfach den Rest. Er macht alles. So kann es passieren, dass wir uns plötzlich mitten in einer Arbeit wiederfinden, wo wir realisieren, dass wir Grosses können tun für Gott. Und dass wir in einer Arbeit stecken, wo wir mit grosser Motivation unsere Begabungen für Gott können einsetzen können. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, die in unserer Gemeinde Seefrätike ein- und ausgegangen ist, wo als Schweizer Missionarskind zu Marokko aufgewachsen ist. Sie hat ganz nebenbei, während dem Aufwachsen, hat sie Französisch, Spanisch und Arabisch gelernt. Und sie hat schon früh realisiert, dass sie ein besonderes Herz für die Moslem hat. Als Teenager ist sie dann zusammen mit ihrer Familie wieder zurück in die Schweiz gekommen und ist Lehrerin geworden. Und nach einem einzigen Jahr Schule gegeben, hat sie den grossen Wunsch gehabt, sich als Missionarin aussenden zu lassen. Und heute ist sie selber zusammen mit ihrem Mann als Missionarin in einem islamischen Land. Ihre Begabungen, Sprachtalent und die Liebe zu den Muslimen, die haben sich verstärkt in der Zwischenzeit. Dank ihrem Sprachtalent hat sie schon nach kurzer Zeit mit den Einheimischen können fließend reden, obwohl die eine ganz verrückte Sprache redet. Die einheimischen Muslime, die spüren, dass die junge Frau grosse Sympathie für sie hat und haben grosses Vertrauen zu ihnen. Sie spüren, dass die Liebe zu ihnen echt ist. Und so kann die junge Frau mit der einheimischen Frau über den Glauben reden, ihnen den Glauben vorleben und sie hat sogar Frauen, die sie mit ihnen kann in der Bibel lesen kann. Mit Muslimen. Das Wenige, das schon in dem Missionarskind in Marokko geschlummert hat, das hat Gott weiter wachsen lassen. Wie Gott das Öl bei der Witwe vermehrt hat, hat auch er ihre Talente verstärkt. Und so macht sie heute einen ganz grossartigen Dienst als Missionarin unter den Muslimen. Wir alle haben gewisse Begabungen. Das Potenzial von unseren Begabungen, von unseren Talenten, sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Wenn wir es zulassen und Gott vertrauen, dann kann Gott unsere Begabungen so vermehren, dass auch wir einen grossartigen Dienst für Gott können tun, wo immer das auch ist. Und das ist nicht von unserem Selbstvertrauen abhängig, sondern vom Vertrauen auf Gott. Die Witwe aus dem Predigtdienst, die hat einen grossen Glauben an einen grossen Gott gehabt. Von ihr können wir lernen, dass auch wir in unserer Situation Grosses von Gott können erwarten. Amen. Ich tue noch beten. Himmlische Fass ist einfach genial, die Geschichte, die in unserer Bibel stehen. Es ist dein Wort und es ist kein Zufall, dass solche Geschichten in der Bibel stehen. Wir sollen von dem lernen, wir sollen können profitieren, wir sollen können sehen, was für ein grossartiger, allmächtiger Gott das du bist. Und es berührt uns auch, wenn wir sehen, wie du dich am einzelnen Menschen annimmst, wie du dieser Witwe geholfen hast. Und wie da Sachen passiert sind, wo sie selber definitiv nicht im Griff gehabt, sondern du hast eingegriffen und hast so ein grosses Wunder tun. Und hey, ich will dich einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir Vertrauen haben zu dir. Und dass wir mit unseren Notlagen auch zu dir kommen und das Herz von dir ausschüttet, dass du auch kannst eingreifen kannst. Und hilf uns, dass wir einen grossen Glauben entwickeln an einen grossmächtigen Gott. Du hast es bewiesen, dass du der Gott bist. Und hilf uns doch, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Herr, was hast du alles tun für uns? Du hast deinen Sohn, der Herr Jesus Christus, auf die Erde geschickt, dass wir da nicht verrebeln in unserer Situation. Du hast uns eine Zukunft geschaffen durch das Blut von deinem Sohn, der uns versöhnt hat mit dir. Wir haben heute eine Möglichkeit für eine direkte Beziehung zum lebendigen Gott. Und das gibt uns Gewissheit, dass wir einer guten Zukunft entgegengehen. Bitte hilf uns doch, dass wir bereit sind, die Begabungen, die du uns gegeben hast, so wie wir gemacht worden sind durch dich, dass wir die Begabungen auch ganz bewusst wollen, dir zur Verfügung stellen. Danke, dass du uns zu leeren Gefäß gemacht hast und dass du uns aber neu auch auffüllen willst und dass du uns zu Instrumenten machst, die für dich unterwegs sind. Herr, du verdienst es, dass wir uns einsetzen für dich. Es gibt niemanden, der grösser ist als du. Du bist der allmächtige, lebendige Gott und dich werden wir verehren und arbeiten, für dich unterwegs sein. Amen.